Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Es geht wieder mal um die Microsoft Azure Cloud und heute beschäftigen wir uns eine Stunde lang mit dem Thema Kostentransparenz und Kostenkontrolle in der Microsoft Azure Cloud. Mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen, dieses Thema, denn schließlich nutzen wir selbst seit vielen Jahren die Azure Cloud für unsere Produkte und Dienstleistungen. Dementsprechend erhalten wir jedes Monat von Microsoft eine Rechnung bzw. eine Abrechnung. Und es liegt daher nur nahe, dass wir diese Abrechnung und unsere Cloud-Kosten so gering wie möglich halten wollen. Ich möchte Ihnen daher in dieser kommenden Stunde Mechanismen zeigen, wie Sie einerseits die Kosten unter Kontrolle halten, Sie monitoren können, einen Überblick über die tatsächlich verbrauchten Einheiten behalten und wie Sie andererseits diese Kosten über entsprechende Einsparungspotenziale auch niedrig halten. Bevor wir ins Thema einsteigen, lassen Sie mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin seit vielen Jahren in der Microsoft Cloud, in der Microsoft Azure Cloud tätig mit meinem Unternehmen Software Architects. Wir haben selbst mehrere Software-as-a-Service-Produkte in Azure am Laufen. Unser Flaggschiff-Produkt ist die Projektzeiterfassung Time Cockpit, die wir mittlerweile seit über 5 Jahren in Azure betreiben. Daneben arbeite ich in meiner Rolle als Azure MVP und Microsoft Regional Director natürlich sehr viel mit der Community. Ich spreche auf diversen Konferenzen, schreibe Artikel und ähnliche Dinge, beziehungsweise unterstütze Kunden auf ihrem Weg in Richtung Software as a Service und Cloud. Wenn Sie anschließend an dieses Webinar irgendwelche Fragen haben, können Sie die natürlich sofort stellen. Wir werden am Ende des Webinars das Mikrofon kurz öffnen zu diesem Zweck. Sie können mich aber auch gerne per E-Mail oder per Twitter, Sie sehen hier meine Kontaktdaten, kontaktieren und ich werde dann gerne versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe schon erwähnt, worum es im heutigen Webinar kurz geht. Werfen wir kurz einen genaueren Blick auf die Agenda. Ich habe dieses Thema vorgeschlagen, da ich immer wieder von Kunden mit Fragen in Richtung Kostentransparenz und überbordende Kosten konfrontiert werde. Kunden haben einfach Angst vor Überraschungen in Form von zu hohen Rechnungen. Andererseits möchten sie natürlich auch Einsparungspotenziale in der Cloud nutzen, haben aber dann doch ein ungutes Gefühl, weil sie meinen, dass ein lokales Data Center es ihnen leichter ermöglicht, die Kosten im Griff zu halten. Und genau darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wir gliedern dieses Webinar in mehrere Teile. Wir werden uns als erstes Bedenken, die Kunden typischerweise haben, wenn sie über Azure nachdenken, beschäftigen. Ich werde Ihnen dann einige Mechanismen und Möglichkeiten zeigen, die Azure bietet, um die Kosten im Griff zu behalten und den Überblick darüber zu behalten. Und am Ende beschäftigen wir uns mit dem Thema mögliche Einsparungspotenziale. Ich möchte Ihnen hier einige Tipps aus der Praxis geben, die für uns bzw. für Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, bereits in der Vergangenheit recht gut funktioniert haben und die ich daher durchaus empfehlen kann. Starten wir mit einem Einstieg, in dem wir uns mit häufigen Bedenken auseinandersetzen. Bedenken, die genannt werden, wenn ich mit Kunden spreche, die überlegen, ob sie in Richtung Cloud, Azure gehen sollen oder nicht. Der erste große Themenblock ist das Thema Kostenprognose. Die Frage, die hier sehr häufig kommt, ist: Ja, lokale Kosten sind mir klar, da kaufe ich mir eine Menge an Servern und ich weiß genau, was ich dafür ausgebe. Die stehen bei mir im Keller oder im Rechenzentrum. Diese Kosten kenne ich. Aber wie kann ich in der Cloud die Kosten prognostizieren? Schließlich habe ich ein Budget, an das muss ich mich halten und ähnliches. Meine Antwort auf die Frage ist: Sind denn die lokalen Kosten tatsächlich prognostizierbar? Das Problem, wenn es um Kostenprognose geht, ist, dass bei lokalen Ressourcen viele Dinge nicht berechnet und nicht berücksichtigt werden. Wir haben jede Menge an versteckten Kosten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie lokal einen Server für ein Projekt anschaffen und es kommt während des Echtbetriebs, aus welchem Grund auch immer, aufgrund von Spitzenlast oder wie auch immer, zu Ressourcenengpässen, Sie haben zu wenig CPU, zu wenig Storage, dann heißt das, dass kurzfristig relativ hohe Investitionen notwendig sind, nämlich in neue zusätzliche Server, oder sie kämpfen wirklich mit Ressourcenproblemen, mit Performanceproblemen. Wie bewertet man solche Kosten? Solche Kosten sind in wenigsten Fällen von Anfang an einkalkuliert. Noch schlimmer wird die ganze Sache, wenn Sie beispielsweise für Ihr Projekt einen Server kalkuliert haben und dann geht es ins Projekt und dann brauchen Sie diesen Server und kommen drauf, dass beispielsweise die Klimaanlage in Ihrem Rechnerraum unterdimensioniert wird beziehungsweise die notwendige Stromversorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, da beispielsweise durch den neuen Server die unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gering ist. In diesem Fall sind auch bei lokalem Betrieb unvorhergesehene Kosten durchaus denkbar und teilweise auch sehr hoch. Was dann besonders kritisch ist, ich habe es hier erwähnt, ist, dass bei diesen sprungfixen Kosten, also Fixkosten, die plötzlich ganz enorm nach oben springen, wie beispielsweise Kühlung ist unterdimensioniert, unterbrechungsfreie Stromversorgung ist vielleicht nicht mehr ausreichend dimensioniert, dass dann möglicherweise aufgrund von Budgetengpässen hier, pragmatische Kompromisse, wenn wir es freundlich ausdrücken, eingegangen werden und dann verzichtet man bei dem einen zusätzlichen Server eben auf die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Diese Dinge gibt es lokal, gibt es aber eben in der Cloud nicht. Wenn man über prognostizierbare Kosten spricht, muss man sich auch, wenn man wirklich kostentransparent sein will und nicht irgendwelche versteckten Kosten im Hintergrund hat, muss man sich mit dem Thema Administrationsaufwand auseinandersetzen. In der Cloud, speziell bei Platform as a Service, werden Updates oder Probleme im Cluster oder ähnliches vom Cloud-Provider gelöst. Wie sieht es hier lokal aus? Die Administrationskosten, die teilweise zu ungeplanten Zeiten und in ungeplanter Menge auftreten, werden in den seltensten Fällen einkalkuliert. Die Cloud ermöglicht mir, dass ich mit klaren Preisen kalkuliere und hier keine Überraschungen auf mich warten. Der dritte Punkt ist auch wichtig, die Azure-Preise sind ganz transparent und bei Bedarf über sogenannte Enterprise Agreements auch langfristig fixierbar. Im lokalen Datacenter, speziell in großen Unternehmen, sind die intern kalkulierten und über die interne Leistungsverrechnung weiterverrechneten Kosten in vielen Fällen nicht so transparent, wie das der Fall ist, beispielsweise in der Azure Cloud. Das nächste Bedenken, das ich oft höre, wenn es um Kostenprognose geht, ist: Es ist uns unklar, wie wir berechnen sollen, wie viele Cloud-Ressourcen wir brauchen. Es ist ja schön, wenn wir die Preise genau kennen und wenn die so transparent sind, aber wie viele VMs brauchen wir? Wie viele Database Transaction Units sind notwendig? Wir wissen nicht genau, wie viele Storage-Transaktionen wir haben wollen und schließlich beeinflusst die Menge die tatsächlichen Kosten genauso wie der Stückpreis. Meine Rückfrage ist: Ist das denn tatsächlich bei den lokalen Ressourcen leichter? Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Beginn eines Projekts und müssen in Ihrem lokalen Datacenter ein langfristiges Commitment abgeben, welche Ressourcen Sie brauchen, weil entsprechende physische oder virtuelle Server reserviert und dann auch für Sie aufgesetzt werden. Wie kommt man zu dieser Dimensionierung? Wie berechnet man das? In vielen Fällen ist es lokal üblich, dass man beispielsweise überdimensioniert. Überdimensioniert bedeutet, man rechnet sich den voraussichtlichen Bedarf aus und multipliziert mal großzügig mit 5. Daher kommt es zu versteckten Kosten, die eigentlich so nicht transparent sind. Die Cloud ermöglicht es mir, Dinge auszuprobieren. Ich will gar nicht verschweigen, dass es wirklich schwierig ist, die Cloud-Ressourcen in einem neuen Projekt, das es noch nicht gibt, vorab zu berechnen. Das Einfachste ist es, Dinge zu probieren, einen Prototyp zu nehmen, Lasttest aufzusetzen und einfach zu probieren, die entsprechenden Performance-Kennzahlen aufzuzeichnen und sich dadurch relativ gut dem zukünftigen Kosten auch zu nähern. Die Cloud durch ihre variablen Kosten und durch die Möglichkeit, kurzfristig Ressourcen anzumieten, ermöglicht mir genau ein solches Ausprobieren. Ja, selbst Probieren mit relativ großen Infrastrukturen, vielen virtuellen Maschinen, großen Datenbanken ist mit geringsten Kosten möglich, denn ich kann mir solche Ressourcen einfach besorgen und eine Stunde später wieder zurückgeben. In Englisch sagt man, the cost of failing is low. Das bedeutet, die Kosten für einen fehlgeschlagenen Versuch, beispielsweise einen Lasttest, der ergibt, dass wir noch zu wenig Ressourcen haben oder zu viele Ressourcen haben, sind sehr gering, da wir jederzeit die Testumgebung, die wir verwenden, zur Prognose der Kosten wieder zurückgeben können. Also hier ist auch dieses Bedenken schon richtig. Es ist nicht einfach, aber die Cloud ermöglicht es mir, dass ich es über Ausprobieren in den Griff bekomme. Der nächste Punkt betrifft die Kostenlimits. Lokal können die Kosten natürlich nicht aus dem Ruder laufen. Aus Sicht eines Rechenzentrumsbetreiber, der stellt eine gewisse Menge an virtuellen Maschinen und Servern zur Verfügung, und wenn jetzt beispielsweise ein Entwickler oder eine Entwicklerin durch irgendeinen Fehler, eine Unachtsamkeit zu viel Ressourcen braucht, naja, die Kosten sind naturgemäß limitiert durch die Anzahl der verfügbaren Server. In der Cloud höre ich sehr oft die Bedenken, dass beispielsweise unvorhersehbare und extrem hohe Kosten entstehen könnten, weil beispielsweise unabsichtlich ein zu großer Server provisioniert wird oder eine Entwicklungsmaschine nicht deinstalliert wird. Das ist richtig, und ich werde Ihnen später dann auch Mechanismen zeigen, wie Sie dieses Problem in den Griff bekommen. Nur wenn man lokal und Cloud miteinander vergleicht, dann muss man sich auch die Frage stellen, wie man beim lokalen Rechenzentrum das Thema Wartezeiten und Stillstände bewertet. Ein Serverausfall beispielsweise kann dazu führen, dass man relativ rasch entsprechende Hardware austauschen muss. Und wenn es dann zu Lieferschwierigkeiten beim Lieferanten gibt, weil man beispielsweise nicht ausreichende langfristige Verträge abgeschlossen hat, beziehungsweise die Wartungsverträge vielleicht unabsichtlich ausgelaufen sind, weil das Vertragsmanagement nicht so professionell ist, kann zu sehr teuren Stillständen führen. Ganz schlimm wird es, wenn dann plötzlich pönale Forderungen da sind, wenn man Service Level Agreements nicht mehr einhalten kann und der Kunde beispielsweise entsprechend unglücklich ist mit dem Service, das man bietet. Wenn jetzt Development Teams neue Ressourcen brauchen, zusätzliche virtuelle Maschinen, zusätzliche Datenbanken und ähnliches, und im eigenen Rechenzentrum ist man an der Kapazitätsgrenze, dann müssen die entsprechenden Projekte möglicherweise warten. Die Development Teams müssen mit unangenehmen Kompromissen Vorlieb nehmen, und das kann zu teuren Wartezeiten oder Projektverzögerungen kommen. Azure ermöglicht, wie ich erwähnt habe, Kostenlimits, und das werde ich Ihnen dann später auch zeigen, mit entsprechenden Kostenkontrollen und Kostenwarnungen, bietet mir aber die Möglichkeit, wenn ich es brauche, dass ich nach oben skaliere. Und das ist der Vorteil in der Cloud. Aber nichtsdestotrotz, dieser Punkt ist bis zu einem gewissen Grad legitim, dieser Einwand, und daher werden wir uns genau ansehen, welche Gegenmaßnahmen man in Azure zum Thema aus dem Ruder laufende Kosten ergreifen kann. Der nächste Punkt, der häufig kritisiert bzw. Als kritisch angemerkt wird, ist das Thema Kostenanalyse. Lokale Server in vielen kleineren Unternehmen oder auch größeren Unternehmen werden einfach einer entsprechenden Kostenstelle, einem Projekt, einem Cost-Center, einem Profit-Center, wie auch immer, zugeordnet. In der Cloud haben viele Leute das Gefühl, dass diese Kostenzuordnung nicht mehr möglich ist. Man erhält von Microsoft eine Rechnung im Monat oder vielleicht sogar eine Vorauszahlung für ein Jahr in Form von einem Prepayment oder Enterprise Agreement, und dann weiß man nicht so recht, wer braucht eigentlich was. Hier geht es ganz klar in diese Richtung, dass Azure, wenn man die vorhandenen Mechanismen gut nutzt, die Kosten in der Regel transparenter macht, als sie vorher waren. Ich kann sehr detaillierte Nutzungsstatistiken herunterladen, über das Portal ansehen, beziehungsweise sogar über BI-Tools wie Power BI oder RESTful Web APIs im Detail programmatisch analysieren. Diese Nutzungsstatistiken gehen weit darüber hinaus als das, was lokal üblich ist. Lokal ordne ich einen Server irgendeinem Projekt beispielsweise zu, und das war's dann. In Azure erhalte ich wesentlich detailliertere Statistiken nach Services, nach Organisationsstruktur. Ich sehe gegliedert nach Datenbanken, nach Storage, nach beispielsweise Netzwerktraffic ganz genau, welcher Dienst, welche Organisationsstruktur, welches Service beispielsweise, welche Tags, welche Nutzung und damit welche Kosten zur Folge hat. Darüber hinaus macht Azure die Kosten insofern transparent, weil natürlich alle Azure-Kosten variable Kosten sind und nicht mehr irgendwelche Abschreibungen, die man zwar auf dem Papier, auf der Kostenstelle regelmäßig sieht, aber an die man nicht regelmäßig erinnert wird, beispielsweise durch eine monatliche Rechnung. Und das führt zu einem Umdenken in vielen Organisationen, weil die variablen Kosten dazu zwingen, dass man sich jedes Monat mit dem Thema Ressourcennutzung und Ressourcenauslastung auseinandersetzt. Jetzt haben wir uns mit einigen Fragestellungen auseinandergesetzt, die häufig am Tisch liegen, wenn man über Azure und Kosten spricht. Und jetzt möchte ich Ihnen konkret ein paar Dinge zeigen, wie es Ihnen Azure leichter macht, die Kosten zu kalkulieren bzw. zu monitoren und im Griff zu behalten. Und wir starten mit dem Thema Kostenkalkulation. Mein allerwichtigstes Werkzeug, wenn ich gemeinsam mit Kunden beispielsweise vorab Businessmodelle rechne und Preise kalkuliere und ähnliches, ist die öffentliche Azure-Preisliste. Lassen Sie uns diese Preisliste kurz mal starten. Falls Sie neu in Azure sind, dann ist das vielleicht ein neuer Punkt für Sie. Selbstverständlich können Sie die PowerPoint-Slides von diesem Webinar herunterladen bzw. erhalten diese per E-Mail. Die PowerPoint-Slides enthalten dann die Hyperlinks, die ich Ihnen hier während der Präsentation zeige. Was Sie hier sehen, ist die Azure-Preisliste. Es handelt sich um Listenpreise und wie Sie sehen, ist die Azure-Plattform mittlerweile ordentlich gewachsen. Es gibt jede Menge Services und Angebote. Und wenn wir jetzt beispielsweise wissen wollen, was kostet mir eine virtuelle Maschine, dann klicke ich hier auf virtuelle Maschinen und kann anschließend in der darauffolgenden Seite gewisse Settings wählen. Ich kann sagen, was will ich dort betreiben? Ist es eine Linux-Maschine? Will ich einen SQL-Server auf Basis von Infrastructure as a Service betreiben? Oder ist es eine Windows-Maschine? Wo will ich das Ganze betreiben? Was ist die Währung, in der ich die Rechnung von Microsoft bekomme? Und dann sehe ich hier sehr detailliert erstens die Spezifikation der entsprechenden Leistungsfähigkeit und alle diese Instanzen bzw. Services haben dann entsprechende Codes. Es gibt eine A0-Maschine, eine A1-Maschine und Sie können dann hier sehr genau nachlesen, was diese Maschinen in der Lage sind zu leisten. Und Sie sehen, hier ist genau definiert, welche Hardware beispielsweise enthalten ist, ob es SSDs sind oder Rotating Disks, welche CPUs verbaut sind und so weiter. Wenn wir hier nochmal zurückgehen und ein anderes Beispiel betrachten, SQL Database beispielsweise, dann haben wir es hier mit Platform as a Service zu tun und der Unterschied von Infrastructure as a Service, also virtuelle Maschinen, zu Platform as a Service ist, dass es hier ganz andere Preismodelle gibt. Hier beispielsweise bezahlen wir nicht mehr nach irgendwelchen CPUs oder SSDs oder ähnliches, sondern wir zahlen für die Verfügbarkeit eines gewissen Dienstes und die Leistungsfähigkeit hängt ab von der Natur des Dienstes. Wenn ich ein Network-Service habe, dann geht es wahrscheinlich um die Bandbreite bzw. den Traffic, den ich verursache. Hier in der Datenbank geht es um die Storage-Größe bzw. sogenannte EDTUs, Database Transaction Units. Was eine Transaction Unit ist, wenn Sie das interessiert, klicken Sie einfach hier auf diesen Link. Das würde über den Rahmen dieses Webinars hinausgehen. Es ist eine Maßeinheit der Leistungsfähigkeit von SQL-Datenbanken in Platform as a Service. Schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an, hier im Pricing-Bereich, ein weiterer Platform-as-a-Service-Dienst, beispielsweise DocumentDB, eine NoSQL-Datenbank, eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank. Nehmen wir hier an dieser Stelle beispielsweise Nordeuropa und dann sehen Sie hier wieder, wie in diesem Bereich bei Platform-as-a-Service die Preise berechnet werden. Hier geht es einerseits um Storage, aber andererseits sehen Sie hier auch die sogenannten Request Unit per Second. Das heißt, ich sehe nicht nur die Speicherkapazität, sondern die Leistungsfähigkeit gleich heruntergerechnet auf sogenannte Request Units. Was eine Request Unit ist, würde ich Sie wieder bitten, hier nachzulesen. Aus Sicht eines Entwicklers, einer Entwicklerin sind das aber sehr wesentliche Eigenschaften. Denn damit kann ich sehr genau kalkulieren, nicht nur wie viel Speicher ich brauche, das lässt sich in den meisten Projekten relativ klar sagen, sondern ich kann auch beispielsweise mit meinen Business-Analysten mit meinem Fachbereich diskutieren, welche Performance notwendig sein wird und kann dann sehr genau abschätzen, welche preisliche Größenordnung bei welchem Performance-Level notwendig ist. Achten Sie hier bei den Preisen auch immer darauf, dass diese Preise pro Stunde und nur ungefähr pro Monat angegeben werden. Viele machen den Fehler, wenn sie auf diese Preisliste schauen, dass sie sich abschrecken lassen, weil diese Preise vielleicht aus welchem Grund auch immer zu hoch erscheinen. Das ist ja genau die Power der Cloud und das ist ein Einsparungspotenzial. Ich werde es mehrfach in diesem Webinar noch erwähnen. Nicht jede Ressource muss das ganze Monat 24x7 beispielsweise laufen. Ich kann ohne weiteres nach oben und nach unten skalieren, je nachdem, welche Performance ich brauche. Sie sehen an dieser Stelle, dass Storage bei S1, S2 und S3 ident ist. Nur die Leistungsfähigkeit, die Performance unterscheidet sich. Warum sollte ich denn nicht in der Nacht beispielsweise auf eine S1 herunterskalieren und untertags, wo ich wesentlich mehr Performance brauche, auf eine S2 hochskalieren? Ich bekomme ein Vielfaches der Leistungsfähigkeit von der S1 und habe aber nicht 24x7 diese Kosten, sondern einen Mischkostensatz aus S1 und S2, je nachdem, wie ich es brauche. Sie sehen schon, in Azure geht man, wenn es um das Thema Kostenkalkulation geht, etwas anders an die Sache heran. Es reicht nicht, dass man einfach sagt, ich will jetzt einen Server und der kostet mir im Monat X, sondern ich kann wesentlich genauer an wesentlich mehr Schräubchen drehen. Jetzt kann man wieder argumentieren und sagen, ja, dadurch wird ja alles komplizierter. Naja, komplizierter wird es schon, aber nur, wenn Sie wollen. Es ist ein Einsparungspotenzial. Natürlich kann ich mir 24x7 auch eine überdimensionierte Infrastruktur in Azure zusammenbauen, nur bezahle ich dann einfach zu viel Geld. Wenn Ihnen die Einzelpreise zu komplex sind und Sie sich das Starten von Excel und Eintippen dieser Preise sparen wollen, dann können Sie auch den interaktiven Pricing Calculator von Azure nutzen. Ich starte ihn hier mal und wir werfen einen Blick drauf. Nehmen wir zum Beispiel her, wir möchten eine Web-Applikation starten, dafür brauchen wir einen App-Service und wir brauchen eine relationale Datenbank dafür, SQL Database. Ich klicke das hier oben an und Sie sehen, Sie haben hier wieder alle Dienste zur Verfügung, können dann nach unten scrollen, beispielsweise hier, und dann können Sie hier Einstellungen treffen. Sie sagen beispielsweise, oh, ich möchte in diesem Bereich eine S2 beispielsweise und ja, die lassen wir 744 Stunden, das heißt ein ganzes Monat laufen und Sie sehen, was der Spaß hier kostet. Sie können sehr einfach dann umschalten, verschiedene Dimensionierungen vornehmen. Sie sehen hier unten, habe ich ein zweites App-Service hinzugefügt und wir könnten zum Beispiel sagen, jawohl, dieses zweite App-Service läuft aber nur die Hälfte der Zeit, da ich beispielsweise nur am Tag doppelt skalieren will, beispielsweise ein zweites Deployment zur Verfügung stellen will oder was immer ich in diesem Bereich eben anstellen möchte. Ganz rechts oben sehen Sie jetzt die verschiedenen Dienste, die Sie hinzugefügt haben und bekommen einen schönen Überblick über die monatlichen Kosten. Ich möchte aber an dieser Stelle eine Warnung aus der Praxis aussprechen. Dieser Calculator ist äußerst nützlich, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede, aber er verführt ein wenig die Dinge zu vereinfachen. Denn es ist relativ leicht, hier irgendwelche Europreise auszurechnen und Services, Datenbanken, Storage, Network und so weiter dazu zu klicken wie in einem Warenkorb auf Amazon. Die viel komplexere Frage, die sich immer stellt, ist, wie viele Ressourcen brauche ich denn tatsächlich, um das angestrebte Performance-Ziel beispielsweise zu erreichen? Das ist es, was die ganze Sache spannend macht bei Neuprojekten. Und hier, wie gesagt, würde ich mich gar nicht als erstes auf diese Preise stürzen, sondern ich würde die variable Kostennatur der Cloud nutzen, um über entsprechende Technologieprototypen zu analysieren und auszuprobieren, welche Leistung notwendig ist und dann weiß ich genau, was ich brauche und dann mit diesen Daten, mit diesen ermittelten Daten gehe ich in den Preiskalkulator und dann ist es mir in der Vergangenheit immer noch gelungen, eine recht gute Preiskalkulation vorab für ein Projekt aufzubereiten. Die Preise, die Sie hier im Preiskalkulator sehen, sind natürlich Listenpreise und diese Listenpreise gelten, ja, wenn Sie Pay-as-you-go verwenden, das heißt, Sie bezahlen über eine Kreditkarte im Nachhinein. Durch Vorauszahlungen, hier habe ich einen Link zu einem Beispiel eingebaut, das ist eine 12-monatige Vorauszahlung, wir können da mal draufklicken. Durch solche Vorauszahlungen können Sie die Preise reduzieren. Hier beispielsweise sehen Sie, dass Sie durch ein Prepay-Offer über einen Zeitraum von 12 Monaten einen 5%igen Discount in diesem Bereich erreichen können. Und Sie sehen, der Minimum Purchase ist durchaus in einem Bereich, der bei professionellen Nutzern von Azure absolut sinnvoll und realistisch ist. Wenn Sie noch eine Spur größer sind oder Sie sind ein Independent Software Vendor, der bereits eine Partnerschaft mit Microsoft hat, dann empfehle ich ganz stark, über ein Enterprise Agreement nachzudenken. Wir selbst haben seit vielen Jahren ein Enterprise Agreement und sind sehr glücklich damit. Warum? Das Enterprise Agreement reduziert unsere internen organisatorischen Kosten erheblich, da wir nur einmal im Jahr uns mit dem Thema Verrechnung auseinandersetzen müssen. Wir committieren uns zur Inanspruchnahme einer gewissen Menge an Azure-Ressourcen, bekommen auf Basis dieses Commitments Rabatte auf die Listenpreise. Die hängen natürlich ab von der Höhe des Enterprise Agreements. Wir müssen dieses dieses Ressourcenkontingent auf jeden Fall nutzen. Wenn wir es nicht nutzen, dann, ja, manchmal kann man es mitnehmen, aber manchmal geht es auch verloren, was man hier eingekauft hat. Was aber viel wichtiger ist, ich darf die entsprechende Zusage auch bis zu 50% überschreiten. Man darf nämlich das Enterprise Agreement nicht nur in Richtung auf Preise sehen, sondern es ist auch eine garantierte Verfügbarkeit dieser Ressourcen. Das heißt, Microsoft kalkuliert mit meiner Reservierung, wenn man so will. Das ist wie beim Hotel. Denn wenn es hart auf hart kommt und wenn ich tatsächlich meine Ressourcen auch wirklich in Anspruch nehmen will, dann ist es nicht schlecht, einen Vertrag im Hintergrund zu haben, wo klar geregelt ist, welche Ressourcen in welcher Höhe ich bei Microsoft einfordern kann. Wie ich schon erwähnt habe, die große Herausforderung ist das Thema Dimensionierung. Und über die Abschätzung habe ich bereits gesprochen und auch über die Prototypen mit den Lasttests. Der grün hervorgehobene Punkt hier ist mir aber wichtig. Man darf nicht bei der Abschätzung der Kosten, bei der Kalkulation vorab, das Thema Performance-Abnahmekriterien vergessen. Das sehe ich sehr häufig. Man vergleicht dann einfach einen lokalen Server mit X und auf der anderen Seite Azure mit Y und dann vergleicht man ein paar Euro-Werte. Und was man hier komplett übersieht, ist, dass man eigentlich die Frage stellen muss, ja, welche Performance will ich denn eigentlich erreichen? Wie viele Benutzer, die gleichzeitig am System aktiv sind, will ich behandeln? In Azure ist es relativ leicht, speziell für die PaaS-Dienste, manche dieser Kennzahlen, die die Fachabteilung im Regelfall beantworten kann, wie viele Benutzer nutzen beispielsweise gleichzeitig die Volltextsuche, dass man solche Dinge umrechnet in die Dimensionierung und damit auch die Kosten der Azure Services. Azure Search beispielsweise gibt einen Wert an, je Replikat, wie viele Suchen pro Zeiteinheit, in diesem Fall Sekunde, im Schnitt möglich sind. Das ist relativ leicht zu kalkulieren. Wenn ich allerdings lokal, beispielsweise auf Basis von physischen oder virtuellen Servern, das Gleiche kalkulieren muss, ist es wesentlich schwieriger, denn ich muss dann irgendwie diese abstrakte Zahl, x User sind gleichzeitig am System und suchen, umrechnen in irgendwelche Kennzahlen wie CPUs und Anzahl Disken und Memory und ähnliches. Noch dazu kommt, dass im lokalen Datacenter das Probieren durch Prototypen wesentlich schwieriger ist. Und hier nochmal der Hinweis, und dieser Hinweis ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, er liegt auf der Hand und er erscheint schon fast banal, aber ich weise trotzdem mehrfach darauf hin, nicht alle Services und Instanzen müssen 24x7 laufen. Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, gewisse Dienste, gewisse Instanzen nur untertags oder zu Hochzeiten, wo viele Ressourcen notwendig sind, dass sie dort Instanzen oder Services dazuschalten und ansonsten eben nach unten skalieren. Machen Sie nicht den Fehler, dass Sie einfach die Monatspreise hochrechnen, dann werden Sie in vielen Fällen enttäuscht sein, weil vielleicht Azure zu teuer ist. Wenn Sie es allerdings anders sehen und sagen, am Wochenende brauche ich weniger Ressourcen oder kleinere Maschinen und untertags brauche ich wesentlich mehr, dann erreiche ich nicht nur eine massive Reduktion der Kosten, sondern ich kann meinen Kunden im Vergleich zur lokalen Infrastruktur besseres Service bieten, weil ich mir untertags wesentlich mehr und stärkere Ressourcen leisten kann. Generell gilt auch hier etwas, was auch schon seit vielen Jahren in der Softwareentwicklung gepredigt wird. Bevorzugen Sie Scale-Out im Vergleich zu Scale-Up. Also schreiben Sie Ihre Software so, dass Sie zusätzliche Ressourcen relativ leicht durch zusätzliche Maschinen, virtuelle Maschinen, Webserver-Knoten, Cluster-Knoten, dass Sie eben durch zusätzliche dieser Knoten mehr Performance erreichen und gehen Sie nicht davon aus, dass Sie einen Server haben und dass Sie den einfach nur größer machen können. Es ist viel leichter, schneller, problemloser und mit deutlich weniger Obergrenzen behaftet, wenn Sie Scale-Out, also mehrere Server, die Sie hinzufügen oder weggeben, betreiben, als wenn Sie Scale-Up, wenn Sie auf Scale-Up setzen durch immer größere Server. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben die Kosten jetzt kalkuliert und jetzt möchten wir die Kosten im Griff behalten, sprich, wir möchten sie in irgendeiner Form limitieren. Hier gibt es zwei wesentliche Services, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte. Das erste Service sehen Sie hier durch einen Screenshot und ich möchte mich entschuldigen, an dieser Stelle werde ich heute ausnahmsweise weniger in diesem Bereich Live-Demos machen. Es sind einfach hier Echtdaten, die ich Ihnen zeige. Es sind zum Teil Test-Subscriptions und zum Teil echte Subscription aus unserer eigenen täglichen Arbeit mit Azure und hier muss ich gewisse Daten aus Datenschutzgründen verpixeln und daher habe ich Screenshots gemacht und habe die eingebettet in diese Präsentation. Also wir werden hier weniger häufig direkt ins Web gehen und Dinge ausprobieren. Bitte um Verständnis dafür. Das erste Feature, das Sie hier sehen, sind sogenannte Spending Limits. Für gewisse Arten von Subscriptions, Free Trials, MSDN, Microsoft Partner Network oder BizSpark, ist es möglich, dass man ein Spending Limit einsetzt. Das Spending Limit bedeutet 0 Euro und es schützt einen davor, dass diese Subscriptions, die ja grundsätzlich free sind oder sein sollen oder zumindest ein gewisses Kontingent an kostenfreien Leistungen beinhalten, dass die auch wirklich kostenfrei bleiben. Sie müssen sich zwar registrieren mit Ihrer Kreditkarte, können aber danach das Spending Limit setzen und wenn Sie dieses Spending Limit gesetzt haben, dann wird Microsoft Ihnen nie irgendwelche Kosten verursachen, denn Ihre Services werden automatisch beendet, sobald die Kosten, das Kostenvolumen, das zum Beispiel über Ihre MSDN-Benefits jedes Monat gutgeschrieben wird, sobald die aufgebraucht sind. Natürlich, wenn Sie eine MSDN-Subscription haben, wie hier beispielsweise, können Sie auf diese Subscription draufklicken, auch während des Monats, und Sie sehen dann immer, wie viel Sie bereits verbraucht haben und wie viel von dem Guthaben noch da ist. Das Spending Limit ist eine sehr praktische Angelegenheit. Aber beachten Sie, das Spending Limit ist wirklich nur für Subscriptions da, die Sie für Test- und Entwicklungszwecke verwenden. In Produktion wäre es natürlich eine Tragödie, wenn jetzt plötzlich durch Erreichen des Spending Limits Ihre Dienste abgeschaltet werden, Ihre Services werden nicht mehr verfügbar und Ihre Kunden wahrscheinlich unglücklich. Das zweite, was im Moment in Preview ist, sind die sogenannten Billing Alerts. Sie können im Azure-Portal hier auf Preview-Features klicken und dann können Sie die Billing-Alerts für Ihre Subscription aktivieren. Anschließend steigen Sie über den Menüpunkt Alerts, den Sie hier rot umrandet sehen, ein und können jetzt hier Alerts definieren. Alerts sind E-Mails, die Sie sich zuschicken lassen können und die dann kommen, wenn beispielsweise eine gewisse Kostenmenge erreicht oder überschritten wurde beispielsweise. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit, denn die Spending Limits, die Sie vorher gesehen haben, das sind ja immer 0 Euro, aber hier kann ich beispielsweise sagen, hey, bitte schick mir eine Warnung, wenn ich 150 Euro beispielsweise erreicht habe und dann können Sie selbst entscheiden und können beispielsweise irgendwelche Testmaschinen, Entwicklermaschinen vielleicht stilllegen und den entsprechenden Test auf das nächste Monat oder den nächsten Budgetzyklus verschieben. Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, ist speziell relevant für die MSDN-Subscriptions, für die Free-Subscriptions, für, ich sag mal, aus Entwicklersicht kleinere Subscriptions, wo Sie Entwicklungsarbeiten, Testarbeiten oder vielleicht auch Produktivbetrieb für kleinere Umgebungen vorsehen. Wenn Sie in einem größeren Unternehmen arbeiten oder ein ISV sind, der mit Microsoft eine Partnerschaft hat, dann, wie gesagt, empfehle ich Ihnen, wenn Sie Azure professionell nutzen wollen, über ein Enterprise Agreement nachzudenken. Ich bin kein Licensing Specialist, das behaupte ich überhaupt nicht. Ich komme aus der Entwicklungsseite bzw. arbeite an den Businessmodellen gemeinsam mit Kunden. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, wie es mit der Verwaltung aussieht. Wenn Sie Fragen haben, was sind die Mindestabnahmemengen bei Enterprise Agreements, wie funktioniert das genau, mit wem muss ich hier in Kontakt treten, dann würde ich vorschlagen, sprechen Sie Microsoft oder einen der Reseller von Microsoft an. Wenn Sie keinen Ansprechpartner haben, zögern Sie nicht mehr, eine E-Mail zu schicken. Ich stelle dann sehr gerne einen Kontakt her. Der erste Aspekt, den ich Ihnen hier zeigen möchte im Bereich Enterprise Agreement, ist das Thema Preisvereinbarungen. Enterprise Agreements erlauben es mir, dass ich für die gesamte Dauer des Enterprise Agreements mit einem stabilen Preis kalkuliere. Das heißt, Microsoft wird garantiert mir, dass der Stückpreis, hier habe ich exemplarisch einmal eingeschränkt auf App Services beispielsweise, dass der über die gesamte Dauer meines Enterprise Agreements, und das sind 1, 2, 3 Jahre, dass ich das genau weiß. Und dieser Preis ist nicht nur fix, er wird von Microsoft nicht erhöht, sondern er ist auch gebunden an die entsprechende Währung, bei uns Euro. Das heißt, Wechselkursschwankungen von Euro auf Dollar sind mir während der Laufzeit meines Enterprise Agreements egal. Ein sehr wesentlicher Faktor, speziell in der heutigen Zeit, wenn ich hier klar kalkulieren will, dann gibt mir das Enterprise Agreement eine zusätzliche Kalkulationsgrundlage, die es mir dann leichter macht, die Azure-Kosten in die Kosten umzurechnen, die ich meinen Endkunden zum Beispiel im Rahmen eines Software-as-a-Service-Dienstes weiterverrechne. Das Enterprise Agreement Portal, wenn man Enterprise Agreement Kunde ist, dann bekommt man ein Portal und dieses Portal gibt mir verschiedene Arten des Überblicks über meine Kosten. Ich habe hier einen Screenshot einer unserer Subscriptions hier gemacht und was Sie hier beispielsweise sehen, ist, dass unsere Kosten, hier haben wir das Gesamtbudget des Jahres, dass unsere Kosten relativ gleichmäßig sind und dass wir unser Kostenbudget hier im März erreicht haben. Hier haben wir unser Enterprise Agreement überschritten, daher die roten Balken. Das war durchaus genauso beabsichtigt und kalkuliert. Wir haben uns committiert zu einem gewissen Prozentsatz, den wir erwartet haben und wir dürfen, wie ich schon erwähnt habe, im Moment bis zu 50% dieses Volumen problemlos überschreiten, ohne dass wir beim Vertrag nachverhandeln müssen. Und diese Grafik gibt mir ständig und laufend auch während des Jahres Auskunft darüber, wie es um mein Budget steht und ich habe einen schönen Überblick über die Kostenentwicklung. Natürlich ist das nur ein Überblick und in Wirklichkeit interessieren mich diese Dinge wesentlich exakter und genauer. Und was ich jetzt hier in diesem Screenshot gemacht habe, ist, ich habe hier oben den Jänner beispielsweise angeklickt und kann mir jetzt hier unten entweder nach Hierarchie, nach Organisationshierarchie, also Abteilung, Kostenstelle und ähnliches, oder auch nach Services, wenn mich interessiert, was gebe ich aus für SQL-Databases, für VMs, für Document-DBs und so weiter, kann ich mir im Detail ansehen, was wir im jeweiligen Monat an Kosten gehabt haben. Das hilft mir bei der Kostenkontrolle und auch bei der Kostenprognose. Wie liegen wir im Vergleich zum Vorjahr? Wie werden wir am Ende des Jahres aussehen? Muss ich beispielsweise mein Enterprise Agreement aufstocken oder kann ich im nächsten Jahr vielleicht sogar durch entsprechende Optimierungsprojekte mein Enterprise Agreement verkleinern? Ich habe schon erwähnt, es gibt Organisationseinheiten und mit Enterprise Agreements ist das sehr eine praktische Sache. Ich kann verschiedenste Accounts anlegen in meinem Enterprise Agreement Portal, kann hier, wie Sie sehen, auch verschiedene Zuordnungen treffen, wer ist der Owner, wie lange ist dieser Account gültig und kann diese Accounts dann erstens zu Abteilungen und zu Cost-Centern zuordnen. Das hilft mir, dass ich beispielsweise eine interne Leistungsverrechnung durchführen kann oder wenn ich Software-as-a-Service-Anbieter bin, dass ich hier beispielsweise gewisse Infrastrukturteile, die einem Service oder einem Tenant zuzuordnen sind, dass ich das dieser Organisationseinheit zuordnen kann. Dadurch kann ich diese Kosten weiterverrechnen, ich kann sie kontrollieren, ich halte sie im Griff, beziehungsweise ich kann sie einfließen lassen in mein Gesamtcontrolling, in meine Dashboards beispielsweise, um Kosten und Umsatz in einem Software-as-a-Service-Unternehmen gegenüberzustellen. Also das sind die Organisationseinheiten im Bereich Enterprise Agreement. Wenn man einen Schritt runtergehen will und beginnen möchte zu optimieren, und optimieren ist ein wesentlicher Anteil, dann reicht es natürlich nicht, wenn ich weiß, ich habe x Euro für dieses Service oder diese Abteilung verbraucht, sondern dann möchte ich wissen, warum. Wann genau habe ich die Daten verbraucht, habe ich die entsprechenden Kosten verursacht, wo genau habe ich es verursacht, welche Datenbank war es, welcher Database Pool war es, welche Web App war es, die meine Kosten verursacht hat, und zwar runtergebrochen auf jeden einzelnen Tag beispielsweise. Was ich hier machen kann über das Enterprise Agreement Portal, und das funktioniert auch bei Pay-as-you-go, dort machen sie es über die normale Account-Verwaltung unter account.windowsazure.com, dann kann ich mir diese Usage-Daten herunterladen in ein Excel-Sheet und dann beispielsweise entweder einspielen in ein Data Warehouse oder ich kann Power Pivot oder ähnliches verwenden, Pivot-Tabellen, um Analysen durchzuführen und Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Warum verbrauchen wir in diesem Monat so viel mehr Kosten beim Service X als im letzten Monat beispielsweise? Eine sehr praktische Angelegenheit. Das ist der Download und wenn Sie es noch eleganter haben wollen, dann können Sie beispielsweise die Azure Usage API verwenden. Die Azure Usage API, und Sie sehen hier unten am unteren Rand des Bildschirms einen Link, wenn Sie das im Detail interessiert, inklusive Hyperlink zu MSDN-Daten, wo Sie dann genau sehen, welche Funktionen zur Verfügung stehen, folgen Sie einfach diesem Link. Diese API bietet Ihnen die Möglichkeit, dass Sie von Ihrem eigenen Programm heraus die Nutzungsdaten abfragen. Sie erhalten die Nutzungsdaten sowohl für Pay-as-you-go als auch für Enterprise Agreement Verträge und Sie erhalten auch so Dinge wie beispielsweise Resource Tags. Resource Tags sind Beschlagwortungen von Resource Groups, die Sie machen können, wenn Sie entsprechende Ressourcen anlegen. Nicht nur Resource Groups, sondern auch Ressourcen und können dadurch sehr leicht Auswertungen machen. Wie viel kostet uns beispielsweise die Infrastruktur für Projekt A, für Kunden X und ähnliche Dinge? Durch die RESTful Web APIs können Sie diese Daten vollautomatisch herunterladen und in irgendwelche Analyse-Datenbanken einspielen, in Power BI einspielen, in ein Kosten-Data-Warehouse übertragen oder auch irgendwelche anderen. Sie können es selbst direkt verknüpfen mit Ihrer Billing API, um beispielsweise dem Endkunden abhängig von seiner Nutzung irgendwelche Preise weiter zu verrechnen. Szenarien gibt es in diesem Bereich sehr, sehr viele. Einerseits die Nutzungsanalyse während des Monats. Das ist ein wichtiger Faktor. Manchmal ist es nicht ausreichend, speziell wenn Sie zum Beispiel ein neues Service launchen mit Autoscaling, wo Sie abhängig von der beispielsweise CPU-Last Azure es erlauben, zusätzliche Maschinen hochzufahren oder dann eben auch wieder runter zu skalieren. Da möchte man nicht warten bis zum Ende des Monats, wo dann die Rechnung am Tisch liegt, sondern ich möchte während des Monats, ja vielleicht taggenau, wissen, wie sieht es denn mit meinen Kosten, meiner Ressourcennutzung aus. Für so etwas könnten Sie beispielsweise die RESTful Web API verwenden. Sie können sich individuelle Alerts definieren. Sie können ein Workflow-Management-System verwenden, das beispielsweise einen gewissen Geschäftsprozess automatisiert anstößt, wenn Nutzungsgrenzen beispielsweise überschritten werden. Sie könnten das mit einem Microsoft Flow machen oder Sie könnten Logic-Apps verwenden. Sie können irgendein anderes Drittanbieter-Business-Process-Management-Tool dafür verwenden. Solche Dinge. Sie können Kostenprognose durchführen, beispielsweise die Nutzungsdaten des ersten Quartals, der letzten 3 Monate herunterladen und dadurch eine Prognose vorsehen, wie es bis zum Ende des Budgetzeitraums aussieht. Sie können aber, und das ist mir fast das Wichtigste, vor allem hier Einsparungspotenzial aufdecken. Welche Maschinen laufen, die im letzten Monat nicht gelaufen sind, brauche ich die tatsächlich oder hat einfach jemand vergessen, sie abzuschalten? Ein relativ junger Spross in dieser Familie ist das Azure Enterprise Content Pack für Power BI. Wenn Sie Enterprise Agreement Kunde sind, dann können Sie an dieser Stelle mit Power BI, mit dem BI Dashboarding System von Microsoft, direkt Ihre Nutzungsdaten auswerten. Es reichen wenige Klicks und Sie bekommen erstens einmal Muster-Dashboards, die Ihnen gleich, wie soll ich sagen, eine Art Kickstart geben, wo Sie relativ schnell dann weiterbauen können oder Sie bauen sich Ihre eigenen Visualisierungen. Visualisierungen, die dann sofort bereit sind zum Konsumieren durch einen Fachmitarbeiter, vielleicht aus dem Bereich Controlling, der dann genau sieht, wofür brauchen wir was. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal etwas wiederholen, das ich bereits am Anfang gesagt habe. Wir beschäftigen uns hier mit Resource Usage und die ist manchmal irreführend, speziell bei virtuellen Maschinen, wo einfach nach reservierter virtueller Maschine beziehungsweise auch bei Datenbanken nach reservierter Datenbank-Performance abgerechnet wird. Wenn ich also hier sehe, dass es für einen gewissen Account beispielsweise eine gewisse Usage gab, heißt das noch lange nicht, dass diese Usage auch tatsächlich genutzt wurde. Vergessen Sie also bei all Ihren Analysen, sei es in Excel, sei es mit der RESTful Web API oder sei es mit Power BI nicht, dass Sie nicht nur darauf schauen, was habe ich denn in Azure reserviert, sondern verknüpfen Sie diese Daten mit entsprechenden Telemetriedaten, die Sie beispielsweise über Application Insights ermitteln. Wenn eine virtuelle Maschine das ganze Monat gelaufen ist und Sie haben im Schnitt nur, keine Ahnung, 1% CPU-Last, dann ist es vielleicht überlegenswert, dass Sie hier entweder überdimensioniert sind oder diese virtuelle Maschine vielleicht gar nicht brauchen, weil die entsprechende Last auf einer anderen Infrastruktur, entweder einer VM oder einer Azure Function oder einem Webjob beispielsweise, viel besser aufgehoben ist. Das sind tatsächlich große Einsparungspotenziale und daher wollte ich darauf hinweisen, dass es nicht nur darum geht, auf die reservierten Ressourcen hier Acht zu geben. Wenn wir schon bei dem Thema sind, unterhalten wir uns am Ende dieses Webinars noch über Einsparungspotenziale, die ich aus der Praxis immer wieder sehe, beziehungsweise die auch bei uns immer wieder dazu führen, dass wir jetzt von den Grenzkosten betrachtet von Jahr zu Jahr eigentlich günstiger geworden sind, seit wir unser Service in Azure betreiben. Das erste Einsparungspotenzial liegt auf der Hand, wird aber leider von vielen Firmen meiner Erfahrung nach nicht ausreichend genutzt. Und das sind die Free Benefits, die Microsoft hergibt. Free Benefits bekommen beispielsweise MSDN-Accounts, wenn Sie Microsoft-Partner sind und Sie haben Visual Studio über MSDN lizenziert bzw. erhalten aus dem Partnervertrag eine gewisse Menge an MSDN-Lizenzen, dann erhält jeder MSDN-Benutzer aus Ihrer Organisation einen gewissen Benefit in Azure. Ich habe den Link eingebaut, Sie können ihn gerne nutzen, um die Details nachzuschlagen. Sie sehen hier, welchen Benefit jeder Visual Studio Lizenzinhaber oder MSDN Lizenzinhaber jedes einzelne Monat erhält. Achtung, diese Beträge sind Personen zugeordnet. Das heißt, es ist nicht möglich, wenn Sie heute 10 Mitarbeiter haben, die MSDN Lizenzen haben, dass Sie einfach das zusammenlegen auf einen Account, eine Subscription. Das geht nicht. Daher sind diese MSDN Benefits für einfache, isolierte Entwicklungs- und Testaufgaben da, im Idealfall durch die Entwicklerin oder den Entwickler selbst. Dafür sind sie gedacht. Wenn Sie beispielsweise gewisse Dev-Test-Szenarien brauchen, wie virtuelle Maschinen beispielsweise, dann können Sie diese Dev-Test-Umgebungen auch über das Pay-as-you-go und Enterprise Agreement abrechnen. Ich zeige Ihnen das hier beispielsweise bei Enterprise Agreement. Klicken wir hier drauf. Dann sehen wir, dass wir, wenn wir hier runter scrollen, beispielsweise im Dev-Test-Bereich reduzierte Raten haben. Wir können beispielsweise alle Windows und Windows Server virtuellen Maschinen, Cloud Services und so weiter sind reduziert und da unten sehen wir, wie die reduziert sind. Man bezahlt beispielsweise für den Windows Server nicht die Windows-Preise, sondern die Linux-Preise. Das heißt, die anteiligen Lizenzkosten für das Betriebssystem sind hier herausgerechnet und das ist speziell für Dev- und Testumgebungen da. Schauen Sie sich diese Möglichkeiten genau an, diese Benefits, die Microsoft hier bietet, einerseits im MSDN-Bereich, andererseits im Dev-Test-Bereich. Das ist tatsächlich ein gewaltiges Einsparungspotenzial, das Sie nutzen können, ohne dass Sie irgendwelche funktionalen Einschränkungen darunter hätten. Der zweite Punkt, ich habe ihn mehrfach bereits erwähnt, ich erwähne ihn am Schluss einfach nochmal, um ihn wirklich zu festigen, das ist das Thema richtiges Dimensionieren. Selbstverständlich können Sie in der Cloud genauso überdimensionieren, wie es lokal üblich ist. Sie können einerseits Einsparungspotenziale heben, indem Sie solche nicht genutzten Ressourcen vermeiden, zum Beispiel unnötige Instanzen abschalten, VMs, Azure App Services, Web App Instanzen und solche Dinge. Aber Vorsicht, in manchen Bereichen müssen Sie eine gewisse Instanzanzahl haben, um in den Genuss der Service Level Agreements zu kommen. Ich habe den Link zu den Service Level Agreements hier eingebaut und da würde ich wirklich darauf hinweisen, achten Sie darauf, hier auf diese Service Level Agreements Rücksicht zu nehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Web-Applikation auf VMs betreiben und Sie betreiben das auf einer einzelnen VM, ja, dann ist Ihre Web-Applikation natürlich nicht verfügbar, wenn diese VM gerade nicht zur Verfügung steht oder beispielsweise eine geplante Wartung stattfindet. Hier ist es notwendig, mehrere Instanzen zu betreiben, nicht aus Gründen der Performance, sondern auf Gründen der SLAs. Anders sieht das meistens bei den Platform-as-a-Service-Diensten aus, zu denen würde ich Ihnen auch primär raten. Ich bin ein großer Freund von Platform-as-a-Service im Vergleich zu Infrastructure-as-a-Service. Überdimensionierung bedeutet aber nicht nur, dass Sie zu viele Instanzen haben, manchmal hat man auch einfach die falschen Instanzen. Wenn Sie beispielsweise im Storage-Bereich Premium Storage wählen, dann kommen Sie in den Genuss von Solid-State-Disks, auf denen Ihr Storage betrieben wird. Vielleicht brauchen sie die notwendige Performance gar nicht, sondern es würde ihnen normaler Storage oder vielleicht sogar der neue Cool Storage, der noch günstiger ist, von der Performance her reichen. Hier haben wir also nicht zu viele Instanzen, sondern wir haben ein Feature angeklickt, das wir nur bezahlen, aber eigentlich für die angestrebten Performance-Ziele gar nicht brauchen. Last but not least, in grün herausgestrichen, ich habe es bereits erwähnt, achten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch die Auslastung, speziell wenn es um Dinge wie CPU, Memory und ähnliches geht. Beispielsweise bei Azure SQL Database, VMs und so weiter. Ihre Software- und Cloud-Infrastruktur können Sie durch die variablen Kosten in der Cloud laufend optimieren. Und das ist ein neuer Ansatz, der für Kunden, die vorher ein lokales Rechenzentrum gehabt haben, oft etwas ganz Neues ist. Ich kann plötzlich Optimierungspotenziale nutzen, ich kann meine Software umschreiben und dadurch die Kosten, die ich jedes Monat verrechnet bekomme, reduzieren. Ein Beispiel: Wenn Sie mit Azure Storage arbeiten, dann können Sie Transaktionen zusammenfassen, Sie können die Software so programmieren, dass Sie sogenannte Batches erstellen und dann bezahlen Sie nicht mehr für die Einzeltransaktion, sondern für die Batches. Das ist ein, natürlich, wenn Sie viele Transaktionen haben, ein gewaltiges Einsparungspotenzial. Aber auch wenn beispielsweise Ihre Software algorithmisch etwas effizienter wird, Sie brauchen weniger CPU oder weniger Hauptspeicher, dann können Sie kleiner dimensionierte virtuelle Maschinen oder Azure App Services Web App Instanzen verwenden und dadurch sparen Sie wieder gewaltiges an Ressourcen. Das bedeutet, Sie können in der Cloud durch die Natur der variablen Kosten Return on Investment für Optimierungsprojekte rechnen. Sie können sagen, wir investieren jetzt 2 Tage in die Optimierung unserer Software, danach betrachten wir die Auslastung unserer Instanzen, unserer Datenbanken, unseres Netzwerks und so weiter, können möglicherweise herunterskalieren oder Instanzen abdrehen und dadurch sparen Sie sich bares Geld. Und Sie können die Einsparung über die Zeit hinweg der Investition, den Optimierungsprojekten gegenrechnen. Und das ist natürlich, gerade wenn man sich vor kaufmännisch orientierten, kostenorientierten Entscheidungsträgern verantworten muss, eine sehr spannende Sache und das ermöglicht sehr häufig ganz neue Szenarien in puncto Optimierungsprojekten. Der nächste Punkt sind Dev-Test-Ressourcen. Etwas, was jedem in Azure schon mal passiert ist, auch mir: Dev-Test-Ressourcen angelegt, irgendein Testserver, vergessen ihn zu löschen und schon geht das MSDN-Abonnement irgendwie nach einigen Tagen den Bach runter. Das passiert jedem mal. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man in dem Bereich mit beispielsweise den Billing Alerts arbeitet oder ein Spending Limit einrichtet, beziehungsweise über beispielsweise das Management API sich gewisse Prozesse hinterlegt, irgendwelche PowerShell Scripts oder irgendwelche .NET Projekte, die über die API abfragt, was läuft denn so, und beispielsweise Warnungen verschickt. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der sich so etwas gebaut hat, wo SMS verschickt werden, wenn beispielsweise in der Nacht Entwicklungs- und Test-VMs laufen, weil offenbar jemand vergessen hat, sie abzuschalten. Natürlich kann man noch einen Schritt weiter gehen und das Abschalten automatisieren. Alle Dev-Test-Instanzen werden automatisch um 22 Uhr beendet und am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh wieder eingeschaltet. Kann man natürlich machen, keine Frage. Das hängt dann vom jeweiligen Business Case ab, ob das möglich und gangbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre vorhandenen Lizenzen, speziell wenn Sie mit VMs arbeiten, natürlich mitbringen können. Es gilt das sogenannte License Mobility, das heißt, Sie können Serverprodukte wie beispielsweise SQL Server nach Azure mitbringen und dadurch diese Lizenzen weiter nutzen. Das geht nicht für Windows Server. Ich hoffe, dieser kurze Überblick, diese knapp eine Stunde, die wir jetzt verbracht haben mit dem Thema Kostentransparenz, hat Ihnen ein paar Dinge aufgezeigt, die Sie bis jetzt noch nicht kannten. Sei es im Bereich Kostenkontrolle, Kostenlimitierung, Kosten im Griff behalten und analysieren, aber auch in Sachen Einsparungspotenzial. Es hat mich gefreut, dass Sie dabei sind. Sollten Sie jetzt schon weg müssen, danke für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Webinare. Und für alle, die noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich jetzt gerne das Mikro öffnen und stehe für Ihre Fragen gleich jetzt hier zur Verfügung. Wer keine Zeit mehr hat, kann mir natürlich sehr gerne die Fragen auch per E-Mail schicken. Ich öffne damit das Mikro. Mein Mikro ist offen. Sie müssten die Fragen im Fragen- und Antwortbereich Ihres Webinar-Clients eintippen und ich werde sie dann über Audio entsprechend beantworten. Dankeschön. Wir sind offen für die Fragen.